Ich bin Leonie Zeile und heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Podcast über die chemische Verwesung und Zersetzung des menschlichen Körpers. Dies werde ich euch anhand eines Beispiels, nämlich dem Fall Birgit Meier, erklären. Vorab würde ich Sie gerne darauf hinweisen, dass bei meinem Podcast Themen wie die sexuelle Gewalt, die generelle Gewalt, Drogenkonsum und Straftaten behandelt und besprochen werden. Deshalb möchte ich Sie bitten, wenn Sie mit diesen Themen Probleme haben oder sich nicht wohlfühlen bei diesem Podcast, ihn abzuschalten. Meines Erachtens nach ist es langweilig, wenn man einfach nur strikt irgendwelche Informationen gesagt bekommt, die man dann gar nicht richtig anwenden und verstehen kann. Deshalb möchte ich meinen Podcast eher spannender aufbauen und euch den ganzen Mordfall und das Leben von Birgit Meier und wie alles dazu kam, erläutern. Birgit Meier war eine Frau aus Lüneburg, die am 9.07.1948 geboren wurde. Birgit war nicht das einzige Kind. Sie hatte noch einen Bruder namens Wolfgang Silav. Der Geburtsname von Birgit ist Birgit Silav. Über die Jugend und Kindheit von Birgit Meier lässt sich nicht viel sagen, was wahrscheinlich auch sehr gut ist, weil das lässt darauf deuten, dass es eine sehr glückliche und nicht komplizierte Kindheit war. Die erste Information gibt es über Birgit Meier, als sie das Lebensjahr 17 bis 18 erreicht. Zu dieser Zeit fing sie eine Lehre bei einer Zeitung an. Birgit machte so etwas gern. Informationen raussuchen, Fotografie und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Später arbeitete Birgit auch volontär bei einer Zeitungsfirma und lernte dabei Harald Meier kennen. Im Alter von 20 Jahren wurde Birgit Meier dann letztendlich schwanger von Harald Meier. Nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft haben die beiden geheiratet mit 20 und 22 Jahren. Leider ist es oft so, dass in einer Beziehung eine Person deutlich mehr liebt als die andere. Und so war es auch bei dieser Beziehung. Für Birgit war Harald die große Liebe, die Person, mit der sie alt werden wollte und alles erleben wollte. Harald hingegen war seine Firma und der Aufbau dieser eigenen Firma wichtiger als seine eigene Familie und deshalb vernachlässigte er diese sehr oft. 1984, nach sehr vielen Streitereien und nach mehrmaligen Gesprächen und Versuchen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, kam die Trennung. Birgit kam mit der Trennung gar nicht zurecht und verfiel dem Alkoholkonsum. Birgit erzählte ganz stolz ihrem Bruder Wolfgang Silav, dass sie nach langer Zeit endlich die Kurve bekommen hat und ihr Leben neu starten will. Doch dann verschwand Birgit Meier. Am 14.08.1989 telefonierte Birgit Meier mit ihrer Tochter. Bei diesem Telefonat erzählte sie Jasmin, dass Harald gleich kommen wird, um mit Birgit die Scheidung zu besprechen. Nach dem Treffen rief Birgit ihre Mutter an, um ihr zu erzählen, dass Harald nun das Haus verlassen hat und sie danach direkt ins Bett gehen möchte. Am 15.08.1989 versuchte Jasmin ihre Mutter telefonisch zu erreichen. Leider meldete diese sich nicht zurück, weshalb Jasmin sich dazu entschied, zum Haus ihrer Mutter zu fahren, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Leider war ihre Mutter nicht aufzufinden. Jasmin erinnerte sich an das Gespräch mit Harald und ihrer Mutter gestern, weshalb sie ihren Vater anrief, um zu fragen, ob er wisse, wo seine Frau hingegangen ist. Dieser teilte seiner Tochter mit, dass Birgit gestern meinte, dass sie am heutigen Tag zu einem Möbelgeschäft fahren wollte. Nachdem Jasmin aufgefallen war, dass auch das Auto von Birgit noch im Haus war, meldete sie sich bei ihrem Onkel Wolfgang Silav. Dieser war nämlich Kripo-Chef bei der Polizei Hamburg. Dieser gab der Kriminalpolizei Lüneburg Bescheid, dass das Haus von Birgit wie ein Tatort zu behandeln sein soll. Bei der Hausdurchsuchung wurden keine gewaltsamen Spuren gefunden. Jedoch wurden in dem Haus zwei Sektgläser und eine Geldkassette, auf der Zigaretten und Asche gefunden wurde. Vor dem Haus fand man einen Fußabdruck, der in Richtung Haus zeigte. Der Familie von Birgit und auch der Polizei war schnell klar, dass dies kein Suizid oder freiwilliges Verschwinden war. Zwei Wochen nach dem Verschwinden von Birgit Meier fand man ihren Ausweis beim Zentralpostamt Hamburg. Vier Wochen vor dem Verschwinden Im Juli 1989 fand man 4 Leichen im Staatsforst Görde. Die Leichen waren 2 Pärchen. Diese Pärchen wurden erschossen, erschlagen und stranguliert. Der Gemeinde war klar, dass es ein Täter sein muss, der aus der Gegend kommt, weil er sehr große Ortskenntnis hatte. Nun wurden diese Leichen im Wald gefunden. Aber was genau hat das zu bedeuten? Im Wald herrscht ein sehr großes Sauerstoffangebot. Die Verwesung und Zersetzung von Leichen benötigt Sauerstoff, um die verschiedenen Verwesungsphasen einzuleiten. Der Körper beinhaltet schon Sauerstoff. Der erste Verwesungsvorgang findet im Körper statt. Wenn jedoch dieser Sauerstoff aufgebraucht ist, kann der Körper auch Sauerstoff von der Luft aufnehmen. Dies bewirkt, dass auch der Körper, also die Haut, schon anfängt zu verwesen, was bei Leichen, die vergraben wurden oder einbetoniert sind, nicht der Fall ist. Deshalb verläuft die Verwesung, welche im Wald stattfindet, viel schneller ab als eine Verwesung ohne großen Sauerstoffgehalt. Ein wesentlicher Faktor zudem ist auch, dass in dem Wald sehr viele Lebewesen existieren, die den Körper angreifen und die Verwesung dadurch beschleunigen. Mit diesem gewonnenen Wissen würde ich gerne mit meinem Fall fortfahren. Die Polizei schließt nämlich komplett den Zusammenhang mit dem Verschwinden von Birgit Meier und diesen Morden aus. Die Polizei richtete ihren Verdacht nämlich schon einer ganz anderen Person, nämlich dem Ehemann von Birgit Meier. Die Polizei fand nämlich heraus, dass Harald Birgit ziemlich viel Geld geben sollte aufgrund der Scheidung. Das war natürlich gefundenes Fressen für die Polizisten und dabei dachten sie sich, der Fall wäre geklärt. Sie dachten, dass Harald Birgit umgebracht hat, damit er keine Schulden bei ihr hat. Jedoch erhielt die Polizei von einer Freundin von Birgit die Information, dass sie eine neue Bekanntschaft hatte. Und zwar mit dem Gärtner der Nachbarn. Dieser war nicht der feste Gärtner der Nachbarn, sondern er war nur ab und zu dort. Birgit hat ihn auf einer Geburtstagsfeier der Nachbarn kennengelernt. Nach dieser Feier brachte der Gärtner Birgit nach Hause. Der Name des Gärtners war Kurt Werner Wichmann. Dieser wurde auch verhört, aber nicht als Verdächtiger, sondern eher als Zeuge. Kurt Werner Wichmann meinte dann auch, dass er mit Birgit Meier kein wirkliches Verhältnis hatte. Die Polizei hat den Fall nicht lösen können und hat die Akten erstmal zur Seite gelegt. Klaus Werner bekommen und für ihn war nicht der Ehemann der Hauptverdächtige, sondern wirklich Kurt Werner Wichmann. Diesen hat er dann auch etwas genauer untersucht und forderte einen Durchsuchungsbeschluss. An dem Tag, als die Polizei das Haus durchsuchen wollte, war nur die Frau von Kurt Werner Wichmann zu Hause. Die Polizei hat dann leider Kurt angerufen und gesagt, er solle bitte nach Hause kommen. Sie stehen mit einem Durchsuchungsbeschluss vor seiner Tür. Dieser flüchtete dann an diesem Tag. Es war der 24.02.1993. Als die Polizei das Haus von Wichmann untersuchte, fanden sie ein geheimes Zimmer. In diesem geheimen Zimmer befanden sich Waffen, Betäubungsmittel, Spritzbesteck, Schießwesten und Handschellen mit Blut. Zudem war auch eine Geheimtür in diesem Zimmer, bei der ein Strick befestigt wurde, womit man zur Garage gelangte. Es wurde auch das Grundstück von Wichmanns Haus untersucht. Dabei wurden Leichenhunde mit eingesetzt und ein Metalldetektor. Ein Leichenhund schlug bei einer bestimmten Stelle an. Diese Stelle sah aus wie ein Gemüsegarten. Nachdem man an dieser Stelle weitergegraben hatte, fand man ein Auto, welches vergraben wurde. Der Hund schlug abermals am Kofferraum dieses Autos an. Spürhunde können anschlagen, da Leichen einen besonderen Geruch absondern. Dies passiert, wenn der Eiweißabbau anfängt. Dadurch entstehen unter anderem Amine wie Methylamin, Putreskin oder Cadaverin, die für den typischen Geruch verantwortlich sind. Jedoch wurde an dem Tag keine Leiche gefunden, weshalb es keinen Haftbefehl gegenüber Kurt Werner Wichmann gab. Während der Flucht von Kurt Werner Wichmann hatte dieser einen Autounfall. Als die Polizei seinen Wagen durchsuchte, fand man mehrere Waffenteile und ziemlich viel Bargeld und Schecks. Deshalb kam Kurt Werner Wichmann in U-Haft. Nach ein paar Tagen nahm sich Kurt Werner Wichmann das Leben in seiner Zelle. Die Polizisten stellten also ihre weiteren Nachforschungen gegenüber Kurt Werner Wichmann ein. Mit der Begründung, dass gegen Tote nicht ermittelt wird. 13 Jahre nach dem Verschwinden von Birgit Meier ging Wolfgang Silaw, der Bruder von ihr, in Ruhestand. In seinem Ruhestand wollte er sich als Ziel setzen, den Fall von seiner Schwester zu lösen. Um dies zu tun, stellte er sich sein eigenes Team zusammen. Mit der juristischen Hilfe von Dr. Gerhard Strate, der kriminalistischen Hilfe von Richard Tschedor und mit der psychologischen Hilfe von Claudia Brockmann. Silaw beschäftigte sich größtenteils mit Wichmann. Dadurch fand er heraus, dass Wichmann eine sehr schlechte Kindheit hatte. Er war sehr viel im Wald und hat einige Straftaten begangen. Dadurch, dass er sehr oft im Wald war, kannte er sich bei vielen Stellen aus. Als Kind hat Wichmann schon Tiere gequält und diese danach vergraben. Wichmann hatte auch öfters versucht, Leute zu ermorden und hatte viele Anhalterinnen sexuell missbraucht. Sie fanden heraus, dass Wichmann durch Kontaktanzeigen nach Paaren gesucht hat für Geschlechtsverkehr. Diese sollten im Wald stattfinden. Dadurch wurden die Göhrde-Morde nach längerer Untersuchung geklärt. Denn die DNA-Spur von Wichmann war in den Autos der Opfer. Da vor 13 Jahren die Handschellen mit den Blutspuren nicht untersucht wurden, forderte Wolfgang Silaw diese Untersuchung nochmals an. Zu 99,9998% stellte es sich heraus, dass es Birgit Meyers Blut war. Für Wolfgang war es nun ganz klar, dass die Leiche von Birgit Meier auf dem Grundstück von Kurt Werner Wichmann sein muss. Das Team von Wolfgang und auch er selbst untersuchten deshalb nochmal das Haus und das Grundstück. Sie fanden eine Grube von 80 cm in der Garage. Für das Team war es ganz klar, dass das keine gewöhnliche Grube sein kann, in der man das Auto untersucht, da es für einen normalen Menschen keinen Platz hatte, darunter zu stehen. Am 29.09.2017 fingen die Bohrarbeiten in dieser Grube an. Nach längerem Graben und schon kurz vor dem Aufgeben fand man dann letztendlich einen Mittelfußknochen. Es wurde sehr vorsichtig weitergegraben und schon bald konnte man die genaue Position der Leiche herausfinden. Die Leiche wurde kopfüber und mit den Beinen angewinkelt sehr grob in dieses Loch reingezwängt und zubetoniert. Zum Schluss befand sich eine blaue Tüte in dieser Grube. Professor Dr. Klaus Püschel öffnete diese Tüte. Hervor kam ein Schädel. Das Gebiss und die Haare waren noch erhalten. An dem einen Ohr erkannte man einen Ohrring und auch der Ehemann, der bei diesem Tag dabei war, erkannte sofort, dass dies ein Geschenk von ihm war. Wolfgang und auch Harald war es schon klar, dass dies die Leiche von Birgit Meier sein muss. Und auch nach vielen weiteren Untersuchungen und DNA-Abgleich stellte sich heraus, die Leiche von Birgit Meier wurde nach 27 Jahren endlich gefunden. Bestimmt fragen Sie sich, wie kann man nach 27 Jahren noch genau sagen, dass das die Leiche von Birgit Meier war? Dazu kann ich euch etwas Genaueres sagen. Und zwar, unter normalen Voraussetzungen, dazu gehört der Sauerstoffgehalt, der Boden, also ist es zum Beispiel ein feuchter Boden oder ein trockener Boden, verwest der Körper nach 2 Jahren. Haare, Zähne und Fingernägel brauchen ganze 4 Jahre, um zu verschwinden. Die Knochen brauchen zwischen 20 und 40 Jahre. Da der Körper von Birgit Meier jedoch einbetoniert war und deshalb ein sehr geringer Sauerstoffgehalt an den Körper gelangt ist und auch der Boden keine wirklichen Lebewesen in sich trug, deshalb konnte man auch nach 27 Jahren den Schädel und die Haare sicherstellen. Es gibt 4 verschiedene Phasen der Verwesung. Als erstes kommt die Austrocknung. Aber was passiert bei der Austrocknung? Da nach dem Tod unsere Körperfunktion eingestellt wird, werden die Haut und auch Schleimhäute nicht mehr mit der Feuchtigkeit versorgt. Das Wasser, welches in unserem Körper besteht, wird verdunstet. Das bedeutet, unser Körper ist nicht mehr in der Lage, Wasser oder beziehungsweise Feuchtigkeit zu produzieren. Danach folgt die Autolyse. Diese wird auch Selbstverdauung genannt. Die menschliche Zelle wird von Enzymen aufgespalten. Das bedeutet, dass das flüssige Innere austritt. Diese Flüssigkeit trifft auf Bakterienkolonien, wodurch diese sich vermehren können. Zudem legen Fliegen ihre Eier an unsere Körperöffnungen. Durch die Eier entstehen die Maden, die sich unter unsere Haut fressen, um unser Fett aufzufressen. Darauf folgt die Fäulnis. Auch die Fäulnis findet ohne Sauerstoffzufuhr statt. Diese Fäulnis beginnt schon nach 1 bis 2 Tagen nach dem Todesfall. Zum Schluss fängt die äußerliche Verwesung des Körpers an. Anders als die anderen Phasen findet dies an der Hautoberfläche statt. Das bedeutet, dass diese Phase in Verbindung mit Sauerstoff stattfindet. All diese Angaben sind von einer normalen Verwesung. Das bedeutet, eine Leiche, die nicht im Wasser oder unter wenig Sauerstoffzufuhr verwest. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und das Anhören meines Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie wissen jetzt mehr über die chemische Verwesung und Zersetzung unseres menschlichen Körpers nach dem Tod.